So, guten Morgen. Ich habe ein ganz tolles Ehepaar mit mir, Christina und Matthias Teubert. Sie sind aus unserer Gemeinde. Sie waren auf der Schule Lebensart, haben dort die Gemeinde liebgewonnen, sind bei uns hängen geblieben. Das ist eigentlich normalerweise nicht so das, was wir jetzt vorrangig anstreben. Jetzt ist es aber manchmal so, dass es Leute auch gar nicht so verankert sind und kommen zu uns und bleiben bei uns. Und Sie sind ein großer Segen und ich bin dankbar, dass Sie mit mir hier sind. So, ich hab in meinem Leben herausgefunden, jeder Redner oder jeder Pastor oder Leiter oder wie du ihn gerne nennen möchtest, hat so ein, zwei, maximal drei Themen, über die er wirklich was zu sagen hat. Der Rest fließt so mit. Eins meiner Themen dürfte vermutlich Gemeinde sein, das werdet ihr jetzt selbst herausfinden, ob es so ist. Für mich ist wichtig, dass man weiß, ich starte gerade meinen Timer, damit ich ein bisschen im Lot bin. Für mich ist einfach wichtig zu wissen, wir sind einfach Leute, die Jesus dienen. Und jeder muss genau an dem Ort dienen, wo Gott ihn hingestellt hat. Im Reich Gottes gibt es für mich keine Hierarchie. Es gibt doch, gibt Jesus. Der Rest sind Geschwister. Daneben gibt es ein absolut wichtiges Führung- und Leitungsnetz, wo wir aufgrund unserer freien Entscheidung den Leuten Power geben müssen, damit sie ihre Funktion tun können. Ja? Da geht es nicht um wichtiger oder kostbarer, sondern Martin Bühlmann ist unser Leiter und wir statten ihn mit Vollmacht aus, uns zu leiten, damit er das gut kann. Verstehen wir das Prinzip? So funktioniert es im Neuen Testament. Es ist nicht, dass der was Besonderes ist. Er ist was Besonderes, so wie jeder von euch was Besonderes ist. Aber er hat eben eine Funktion. Er soll die Vineyard leiten und dafür hat Gott ihn ausgesucht und dafür hat er ihn auch gesalbt. Und wir erkennen das an und freuen uns darüber. Und wir geben ihm die Möglichkeit, auch dort Fehler machen zu dürfen, weil wer leitet und wer Dinge entscheidet, der macht automatisch Fehler. Und wenn er keine macht, sollte man ihn feuern, dann geht er kein Risiko ein. Also ist wirklich so. Also das ist nicht so dahergeschwätzt, ist gut überlegt, was ich da sage. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir, Jesus sagt mal, wenn wir der Erste sein wollen in der Gemeinde, seien wir der Diener aller. Und damit setzt er eine neue Benchmark. Da sagt er, so ist mein Verständnis von Miteinander. Gleichzeitig hat er damit nicht gemeint, dass Petrus nicht der Erste und Hauptleiter der Gemeinde war. Versteht? Wir müssen es beides ein bisschen, wir müssen ein bisschen komplexer denken als so, das ist der König und dem haben wir uns alle unterzuordnen. So einfach ist es leider nicht. Sondern da gibt es jemanden, dem hat Gott eine Aufgabe gegeben. Und damit er die erfüllen kann zum Segen aller, müssen wir diese Menschen, müssen wir die Leiter, deswegen spricht die Bibel so viel über, wir sollen die Leiter achten und ihnen Respekt entgegenbringen, damit sie ihre Arbeit an uns tun können. Denn dafür hat Gott sie ausgerüstet. Mag für jemanden neu sein, aber so steht es in der Bibel. Ihr vergebt mir meinen Sarkasmus an der Stelle. Ist nicht bös gemeint. Ist einfach nur so ein netter Stupser zu sagen, hey, wenn du erleben willst, vollmächtige Gemeinde Jesu Christi, wenn du erleben willst, dass es richtig ruckelt, dann werden wir nicht drum herum kommen, uns gegenseitig Power zu geben, uns gegenseitig anzuerkennen. Und da sind wir dann schon ganz nah an der Kultur der Ehre, die ganz wichtig ist. Weil eine Gemeinde, die in der Kultur der Ehre funktioniert, da sagt Jesus, kommt einander mit Ehrerbietung zuvor. Also lasst nicht erst es anbrennen, bevor ihr das tut, sondern tut's, bevor der andere drüber fragt. Renn da mal drauf zu und sag du von mir aus, pass mal auf, mein Hauskreisleiter, ich will dir mal sagen, dass ich deinen Dienst klasse finde. Und ich bin richtig gesegnet, wenn ich bei dir im Hauskreis bin. Und weißt du was? Ich erkenne deinen Dienst an. Und wenn du was sagst, dann bedeutet mir das was. Ihr könnt mal gucken, macht mal das. Ihr könnt mal gucken, wie der Kopf aus der Deckung kommt. So. Ja? Und sofort habt ihr einen vollmächtigen Leiter auf die Füße gestellt. Und wisst ihr, was das Beste ist? Im gleichen Moment, wenn der nicht ganz verkorkst ist, fühlt der nämlich, wow, wenn ich so viel Autorität habe, dann muss ich ja Gott fürchten. Und das Gute an Gott, der guckt überall hin. So kannst du deinen Leiter gar nicht kontrollieren, wie Gott ihn kontrolliert. Und deswegen ist das ist ein perfektes System, wie Gott es auf die Schiene gesetzt hat. Das ist ein perfektes System, das funktioniert wirklich gut. Und du kannst Gemeinden suchen, besuchen auf dieser Welt, die richtig massiv vorwärts gehen, die ihre Städte erobern im Namen Jesu, also erobern mit dem Evangelium natürlich, nicht mit was anderem, und dort wirklich Leben bringen. Du wirst immer solche Systeme etabliert finden. Und das, was mich am meisten zum Beispiel beeindruckt hat in Reading, war diese Kultur der Ehre. Das hat mich beeindruckt. Das ist noch beeindruckender wie Zeichen und Wunder und all das, was da rauskommt. Nämlich wie die gelernt haben, sich gegenseitig zu ermächtigen, kraftvoll zu machen, sich zuzusprechen, hey, du bist ein tolles Gefäß Gottes, go for. Ja, auf gut Deutsch. So, ich bräuchte meine PowerPoint, ich möchte gerne über Gemeinde sprechen. Ja, da sind wir, da muss ich gleich ein bisschen weiterschalten. Ich hoffe, dass das funktioniert von hier aus. Moment, anmachen hilft auch. Ich glaube, das geht heute nicht so gut. Doch, jetzt, here we go. Okay, gehen wir mal hier. Fangen wir mal an, wo ich immer gerne anfange. Ich fange immer gerne an mit dem Buch Ruth. Und wenn einer in Israel war, weiß er, es gibt da solche Bilder zu kaufen. Das ist das ganze Buch Ruth in ein Bild hineingeschrieben. Das Buch Ruth ist ein ganz unscheinbares Buch. Und erst wenn man die Namen versteht, erkennt man, dass es ein prophetisches Buch ist und dass es offensichtlich was mit der Weltgeschichte zu tun hat, was eigentlich erst sehr überraschend ist, wenn man zwar wirklich reinsteigt. Und dieses Buch führt uns ein in eine Denkweise über Gemeinde. Und ich kann natürlich jetzt nicht das wiederholen, was ich gestern alles gesagt habe. Das würde einfach den Rahmen sprengen. Ich empfehle da einfach die CD zu hören. Oder es gibt auch ein super Buch, das hat ein amerikanischer Theologe geschrieben. Das heißt The Rootless Church, also mit R-U-T-H geschrieben. Rootless Church ist ein Wortspiel. Und greift es auf, wie wahrscheinlich offensichtlich der Prophet Samuel dort etwas hineingelegt hat an tiefer Bedeutung, was nichts weniger ist als die Geschichte Israel der neutestamentlichen Gemeinde. Und das für mich war das, wie ich das angefangen habe, verstehen zu dürfen, Gott sei Dank unabhängig von irgendwelchen Büchern, einfach so mal frisch auf den Tisch. Da habe ich gedacht, wow, mir hat es manchmal den Atem gestockt bei dem, was da Gott reingelegt hat. Weil das relevant ist für unser Leben heute. Weil es geht immer wieder um es verdichtet sich in unserem Leben immer auf einen Punkt. Ist unser Leben der Ort, an dem die Gegenwart Gottes zu Hause ist? Denn nur die Gegenwart Gottes bringt Transformation und Veränderung in unser und das Leben der anderen Menschen. Es ist quasi Jesus selbst, der die Menschen verändert. Und das Neue Testament sagt, dass dieser Jesus in uns wohnt. Und deswegen kommt dann der Kolosser zu der Aussage, Jesus Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit für diese Welt. Jesus Christus in uns ist die Hoffnung für die Menschen, die keine Hoffnung hat, für die Menschheit, die sich immer wieder um sich selbst dreht, die immer wieder boshaft miteinander umgeht, die immer wieder die Großen und die Gemeinen fördert und wählt und in Macht bringt. Jesus Christus ist die Hoffnung der Herrlichkeit für diese Welt. Und das Wort Herrlichkeit, Glory, heißt Gegenwart Gottes. Jesus Christus ist die Hoffnung der Gegenwart Gottes für diese Welt. Und dieser Jesus Christus wohnt in dir, wenn du eine klare Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast. Also in dir wohnt die Hoffnung der Herrlichkeit, der Gegenwart Gottes für diese Welt. Das ist sensationell. Und ich durfte ja viele Heilungen auslösen in meinem Leben schon. Und ich muss euch gestehen, ich kann nicht heilen. Also ich bin kein Magic Doctor. Und wenn ich von mir aus selber heilen würde, könnte, dann würde ich es austreiben lassen. das wäre mir suspekt. Aber der Jesus in mir hat nichts an seiner Kraft eingebüßt. Und der heilt bis heute die Menschen. Der verändert bis heute die Menschen und der macht die Menschen neu. Und damit dieser Jesus Raum in dir und mir gewinnen kann, brauchst Gemeinde. Denn in der Gemeinde kultivieren wir diese Gemeinschaft der Heiligen, in der die Gegenwart Gottes kommt, die uns alle in einem Gottesdienst wie diesen hier anfängt zu verändern. Weil seine Gegenwart, immer wenn sie da ist, beginnt sie Menschen zu verändern. Das gehört zur Person Gottes dazu. Manchmal sind es kleine Schritte, manchmal sind es Meilenschritte, die wir machen in einem Gottesdienst. Und deswegen ist Gemeinde der Ort, an dem die Veränderung für diese Welt im Neuen Testament dominant ist. Und deswegen sollten wir Gemeinde verstehen. Und Paulus spricht von einem Geheimnis. Und ich möchte euch das kurz vorlesen. Das steht auch in eurer Bibel, hoffe ich. Falls ihr eine habt, dann bestimmt habt ihr eine, ganz sicher. Es steht in Epheser 3, 8 bis 11, steht ein bisschen, ich lese es nach der Elberfelder Übersetzung, das ist ein bisschen holprig, aber diese Holprigkeit, habe ich festgestellt, das ist wie, man geht viel bedachter. Also wenn du über ein holpriges Pflaster laufen musst, du nimmst dich viel mehr zusammen, nicht auf den Nase zu fallen. Ja? Und so ähnlich ist es bei einer holprigen Bibel, du denkst viel mehr drüber nach, über die Worte, als wenn du so allglatt rüber geht. Ja, habe ich verstanden. Bin mir noch nicht so sicher. Lass uns mal ein bisschen drüber holpern, verstehst du mehr. Und da heißt es, mir, dem Allergeringsten aller Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwalterschaft das Geheimnis sei, das von Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfache Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Mit anderen Worten, ich, Paulus, der ich der geringste aller Apostel bin, weil ich seine Gemeinde verfolgt habe, das ist, was Paulus dachte, der hat sich das so zu Herzen genommen, dass er nie von sich dachte, er wäre der große Überflieger. Mir, den allergeringsten aller Apostel, hat Gott ein unglaubliches Geheimnis verraten. Das hatte der schon im Kopf, noch als die Erde gar nicht existierte. Dass jetzt in dieser Zeit den Unsichtbaren, also den Aliens, Außerirdische, Engel und andere, das Geheimnis offenbar wird, das in Gott verborgen war, sein unendlicher Reichtum seiner Weisheit und Klugheit, wie er die Dinge tut. Und er macht es ihnen sichtbar an der Gemeinde. Das steht da in dem Text. An der Gemeinde kann sogar die unsichtbare Welt erkennen, wer Gott ist. Das ist ein Hammer, oder? Das ist anderes, wie hier so, naja, ein paar Stühle warm drücken, ne? So viel mehr, was Gemeinde bedeutet. Jedenfalls aus Gottes Sicht. Und das, es gibt 10 Bilder, wir werden das gleich noch sehen, ich habe die kurz erwähnt. Und ein Bild davon ist Braut. Und die Braut Jesu Christi zieht sich wirklich durch die ganze Bibel hindurch. Und sehr signifikant ist, dass Jesus alle Stationen und viele Bemerkungen, die er gesprochen hat, man eigentlich nur verstehen kann, wenn man versteht, wie man damals mit einer Braut umgegangen ist, zur Zeit Jesu. Was da eigentlich ein Bräutigam gemacht hat. Denn Jesus lebte das genau nach, mit uns. Er zahlte den Brautpreis am Kreuz. Er sandte seinen Heiligen Geist als Versprechen der Ehe, als Verlobung. Und Paulus, als alttestamentarischer Gelehrter, verstand das. Er schreibt in Epheser 5, 31 und 32, sagt er, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seinem Weib anhängen. Und da sagt er, und ich deute das auf Jesus Christus und seine Gemeinde. Und ich meine, in der ganzen Bibel der einzige wirkliche Profi, theologische Profi, war Paulus. Also wenn irgendeiner da Zusammenhänge erblickte im Alten Testament, dann war es vermutlich er. Und er geht hin und setzt diese steile Behauptung in die Welt. Und mich hat das getroffen. Und in dem Buch Ruth gibt es dann eine ganz wichtige Stelle für mich. Ich bin jetzt nicht ganz im Bilde. Hier sehen wir so ein bisschen, wie die Bibel, die Alte Testament aufgebaut ist, das Tanach. Und das sind eben diese Megillots, zu dem Ruth gehört. Da gehören noch andere dazu. Das waren die Festschriften, die die Israelis gelesen haben zu den 5 Festen, die sie gefeiert haben. Und in diesem Megillot Ruth, das wurde zu Schawot, zu dem Wochenfest, zu dem Beginn der Gerstenernte, wo also im Prinzip die Ernte losbrach, 50 Tage nach Pascha gefeiert, weil das Wort Pfingsten heißt ja 50. Und so wurde dieses Buch schon vorgelesen zu der Zeit damals. Und in diesem Buch gibt es, also hier sieht man interessanterweise übrigens die 5 Megillots auf 4 Schriftrollen. Ich habe gedacht, das ist typisch jüdisch. Die ist nur halb voll, schreiben wir den Rest drauf. Also eigentlich, ich weiß nicht warum, aber interessanterweise sind die 5 Megillots auf 4 Schriftrollen. Traditionell. Ich weiß nicht warum. Gibt's bestimmt einen ganz tiefen Sinn dahinter. Keine Ahnung. Und hier sehen wir das nochmal, Schawot, 50 Tage nach dem Passafest. Und das ist also ein bisschen ein Auszug aus dem Buch Ruth. Ich habe das gestern kurz erzählt. Man kann die Geschichte relativ schnell erzählen. Man kann sagen, da gab es eine Naomi, die heiratete Elimelech. Elimelech und sie bekamen 2 Söhne, Machlon und Kilion. Die waren in Bethlehem ansässig, in Ephratan, Juda. Und dort brach eine Hungersnot aus. Und als diese Hungersnot ausbrach, zogen sie nach Moab. Dort starb Elimelech. Und Naomi nahm 2 Schwiegertöchter für ihre Söhne, und zwar Ruth und Orpa. Danach starben auch die beiden Söhne, Machlon und Kilion. Jetzt waren die 3 Frauen alleine. Mittlerweile hatte Naomi gehört, dass die Hungersnot beendet war in Bethlehem. Sie kehrte zurück, wollte eigentlich nicht, dass die Schwiegertöchter mitgingen. Hat sie wirklich hart bedrückt. Eine kehrt dann um, das ist Orpa, die andere kommt mit ihr, ist Ruth. Dort angekommen haben sie nichts, ist ja alles verpfändet. Elimelech hat alles verkauft, bevor er gegangen ist. Es gehört ihnen eigentlich nichts mehr. Aufgrund der Notverordnungen, die Gott erlassen hatte in seinem Wort, kann Ruth anfangen, Essen zu sammeln, Getreide zu sammeln für ihren Unterhalt. Dort begegnet sie Boas. Boas ist ein ferner Verwandter, der allerdings in der Ordnung derer, die sie lösen dürfen. Das hat mit der Schwager-Ehe im Hebräischen zu tun, die also von Gott eingesetzt wurde. Dieser Boas, der kommt letztlich dazu, dass er sie heiratet. Sie kriegen einen gemeinsamen Sohn, der heißt Obed. Und dieser Sohn wird in den Schoß von Naomi zurückgelegt. Und damit erhält sie ihr Erbe. Erstmal einfach nur, Lindenstraße in der Bibel. Ja, so, soap ope. Ja, aber tatsächlich verbirgt sich das Geheimnis hinter den Namen. Er macht's oder er macht's nicht? Er will's jetzt gerade nicht mal. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen näher. Okay, das Geheimnis ist in den Namen, denn die Namen haben alle eine Bedeutung. Und aus dieser Bedeutung der Namen heraus kann man lesen, dass eigentlich nichts anderes wie die kleine Weltgeschichte da drin integriert ist, weil Naomi steht für Israel und Elimelech steht für Götzendienst, weil El der Hauptgott der Kanaaniter war, und daraus entspringt Schwachheit und Krankheit und verschmachtend als Kindernamen. Kein Mensch gibt Kindernamen, hoffentlich auf dieser Welt gemäß diesem. Und Boas ist Christus, in ihm ist Stärke. Und lange Rede, kurzer Sinn, es geht darum, dass die neutestamentliche Gemeinde ein Glaubensbekenntnis hat, das Ruth ausspricht. Ruth sagt zu Naomi, Dein Gott ist mein Gott, dein Volk ist mein Volk. Es gibt keine Gruppe auf der Welt, die das zu Israel sagen könnte mit Recht, außer die christliche Gemeinde, die neutestamentliche Gemeinde. Dein Gott ist mein Gott und dein Volk ist mein Volk. Es würde kein Moslem sagen zu Israel. Weil Moslems glauben an den Gott Abrahams, Ismaels. Wir glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Dem Gott, der einen Sohn schenkt aufgrund seiner Verheißung. Das ist nämlich der große springende Punkt. Und deswegen ist es wirklich klar, dass hier in dem Buch ganz viel darüber geschrieben wird. Führt uns aber auch nur zu dem Punkt, ich hoffe, das geht jetzt gleich mal wieder, sorry. Ich war gestern hier unten gestanden, hat es gut funktioniert. Jawohl, also hier ist nochmal der Nachweis, dass El, der Vater, als kananitischer Gott galt. Ja? Und dass El also der Name des Göttervaters der Kananiter war. Und Elimelech heißt, dieser El ist König. Und dieser Melech wurde immer als König dargestellt. Also von daher ist es sehr deutlich. Okay. Und wir kommen dann dazu, dass es deswegen wichtig ist, dass wir erkennen, dass wir neutestamentliche Braut sind, weil nämlich die Kleider der Braut die Werke der Heiligen sind. Das heißt also, das, was in dieser Bildersprache der Bibel nachher die Braut anhat, ist das, was wir tun aufgrund des Heiligen Geistes. Das lässt uns in den Augen Gottes gekleidet und ohne Runzeln erscheinen. Und dann in Epheser 2, Vers 10 habe ich auf Englisch drauf geschrieben, weil ich finde, im Englischen klingt es noch ein bisschen schöner, ist auch etwas näher am Griechischen. Und von daher ist es ziemlich deutlich, sind die Werke, die Gott im Voraus bereitet hat. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema, dass es uns eigentlich heute geht, der Tempel. Der Punkt ist, wenn wir uns das anschauen, wir müssen begreifen, dass das Bild vom Tempel mitten in dieser Bildersprache der Bibel angesiedelt ist. Indem wir die verschiedenen Bibelstellen eben sehen, wo die Bibel zu uns in Bildern spricht. Und ein Bild hat immer einen Vorteil. Bilder enthalten mehr Informationen als Worte. Du kannst ein Bild mehrfach anschauen und du wirst immer was Neues rausgewinnen. Ein Wort ist begrenzt, auch begrenzt durch unsere Begrifflichkeit. Bilder gehen viel tiefer. Und so haben wir hier das Bild der Braut, des Leibes und der Tempel. Und hier können wir nachschauen, das kommt in Epheser 2, 19 bis 22 vor. Fangen wir vorne an beim Tempel, da gibt es die Stiftshütte, das Zelt der Begegnung. Das Zelt der Begegnung war das erste sichtbare Wohnort Gottes bei den Menschen. Die Charakteristika dieses Begegnungszelt war, Mose ging 40 Tage in die Gegenwart Gottes und in diesen 40 Tagen auf dem Berg zeigte ihm Gott, was es auf sich hat mit dieser Stiftshütte. Bis ins Detail, wer das gerne mal lesen möchte, ist im zweiten Buch Mose. Man kann da lange drin lesen, wie viel Gold für was verwendet wurde, warum welche Schnüre wo hingen und wie die Applikationen an den verschiedenen Vorhängen ist. Das ist keine Beschreibung, die oberflächlich ist. Da geht's richtig tief rein. Und diese Stiftshütte hat Gott deswegen gegeben, weil er wollte, dass die Menschen in seine Gegenwart direkt kommen. Das war so aufgebaut, dass da gab es zwei Abteilungen in der Stiftshütte. Da gab es das Heiligtum und dann das Allerheiligste. Und das Heiligtum war durch einen Vorhang getrennt vom Heiligen. Und im Allerheiligsten stand die Bundeslade, die exakt so weit von Gott sogar instruiert war, dass sogar der Handwerker, das ist das erste Mal, dass in der Bibel drin steht, dass der Heilige Geist auf einen Menschen kam, war auf diesen Handwerker, der die Bundeslade machen musste. Ja, nur mal so zum Vergleich. Gott überließ nichts dem Zufall, sondern er hatte einen genauen Plan, wie das auszusehen hatte, damit nichts ihn hindern würde, sich dort zu offenbaren. Die Zutaten für die Stiftshütte war Gold, Silber, Purpur, beste Qualität von allen Waren, Sanderholz und jede Menge Gehorsam. Letzteres war Gott besonders wichtig. Und dort war dann die Bundeslade. Und in der Bundeslade, die hatte einen Inhalt. Den finden wir erst später im Hebräerbrief. Der Inhalt war, dass einmal die zwei Gesetzestafeln mit den 10 Geboten dort waren, dass der Stab Aarons drin war und eine goldene Schale mit Manna. Und alle drei Dinge stehen für etwas. So steht natürlich das Gesetzestafel für die Ordnung Gottes. Der Stab Aarons steht für Leiterschaft. Und das Manna steht für die Versorgung Gottes. Und die drei Dinge waren in der Bundeslade. Und auf der Bundeslade war ein goldener Deckel, habe ich gestern schon ein bisschen gesagt, weil der mich immer begeistert. Ich mag Gold. Ja, besonders wenn es massiv ist. Das war ein massiver Golddeckel. Und auf diesem Golddeckel waren zwei Engel. Und die zwei Engel berührten sich mit der Spitze. Und dieser Deckel hatte einen Eigennamen. Das eine war ja die Bundeslade, die Lade des Bundes mit Gott. Und der Deckel dieser Lade über dem Gesetz, über der Versorgung und über der Leiterschaft war der Thron der Gnade. Das hieß Thron der Gnade. Und auf diesen Goldthron der Gnade kam die Säule Gottes, die Gegenwart Gottes, so stark, dass wenn einer unbefugt das Allerheiligste betreten hat, ihm das Leben gekostet hat. Es ist halt ein Problem mit Gott. Der ist so heilig, dass es einem aus der Socken haut. Es gibt, wenn du meinst, dass jemand, also ich meine, Perfektion übrigens ist etwas, was wir Menschen gar nicht haben. Wenn du perfekt sein willst, willst du Gott sein. Es gibt nur einen, der ist perfekt, das ist Gott. Wir können exzellent sein, dafür bin ich sehr. Aber wir können nicht perfekt sein. Aber Gott gab ein perfektes Gebot, wie das auszusehen hat, damit er dort sich manifestieren konnte. Also, Leute, das ist ja einfach nur, was ich hier versuche, ist Inspiration, seine Bibel zu lesen. Lest mal, ihr werdet staunen. Der Hammer, was da drin steht in dem Buch. Und so steht in 2. Mose 39, 32, es wurde die ganze Arbeit der Wohnung, des Zeltes, der Begegnung vollendet. Die Söhne Israel machten es ganz so, wie der Herr dem Mose geboten hatten, so machten sie es. Aber ganz genau. Gut, das war also der erste Ort, an dem Gott hier auf dieser Erde nach dem Sündenfall wieder manifest erreichbar war. Und daran merkte, wie schlimm der Sündenfall war. Gott war gewohnt, nachmittags, nach dem 5-Uhr-Tee, mit Adam und Eva spazieren zu gehen. Ja, das war so ein netter Walk durch einen nice Park. Das ist doch logisch, das war jeden Tag das Gleiche, es war schön. Die konnten sprechen über Gott und die Welt. Das war natürlich die Begegnung mit Gott und den Menschen. Und erst die Sünde brachte diesen Dissens, dass wir nicht mehr in die Gegenwart Gottes können. Das ist nicht das Problem von Gott. Gott liebt uns so sehr, dass er uns gerne in seiner Gegenwart hat. Nur wir können das nicht mehr. Wir wurden uns bewusst, dass wir nackt sind. Bei uns zog der Scham ein. Wir erkannten, dass wir Sünder sind. Und deswegen können wir nicht mehr bestehen in seinen Augen. Und deswegen ist so wichtig, dass Kinder Gottes Identität im Neuen Testament entwickeln und begreifen, dass das vorbei ist. Dass wir jetzt ohne Scham vor den Thron Gottes jederzeit kommen können. In Jesus Christus. Und dann ging es weiter. Das nächste, was gebaut wurde, war ein paar Jahre später, war der Tempel Salomons. Und der Tempel Salomons, der war nicht planlos, sondern in 2. Chroniker 28, 11 bis 13 steht, und David gab seinen Sohn Salomon den Plan der Vorhalle des Tempels und seiner Gebäude und seiner Schatzkammern und seiner Obergemächer und seiner Innenräume und des Raumes der Deckplatte und den Plan von allem, was durch den Geist in ihm war. Das steht für Geist Ruach. Das ist der, der uns Leben in die Nase gehaucht hat. Auch der Tempel Salomons war nicht zufällig, sondern der Psalmist David, der die Nähe Gottes gesucht hat wie kein anderer, dessen Herz sich gesehnt hat nach Gott wie der Elch nach dem Wasser lechzt, um das mal bildlich zu sagen, der Hirsch. Der nachts auf seinem Bett lag und über Gottes Gebote nachgedacht hat, der nichts so lieb hatte wie die Gegenwart Gottes, der gesagt hat, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als 1000 andere. Dieser David hatte von Gott einen Plan für den Tempel bekommen. Aber weil so viel furchtbares Blut an seinen Händen klebte, durfte er ihn selber nicht bauen. Aber den Plan hatte er. Und er hatte auch schon das Gold bereitgestellt und das Silber und das Akazienholz und vom Libanon, die Gedöns, ja, die Zeder. All das hatte der schon längst auf die Seite geschafft. Also Salomon musste nur noch Backekuchen machen. Bis ins Detail hat ihm David den Plan gegeben. Faszinierend. Und dann Bundeslade rein. Und dann, was kam? Die Gegenwart Gottes kam so sehr bei der ersten Anbetung der Gemeinde in Jerusalem, dass die Wolke des Herrn den Tempel erfüllte, die Gegenwart Gottes, die ganze Welt verändert, dass die Priester nicht mehr hinzutreten konnten. Und der Grund war, die hatten sich nicht vernünftig angezogen, steht da auch dabei. Nicht, weil Gott nicht mag, dass die Priester da reingehen. Der hat da kein Problem, der liebt das, wenn seine Priester da reingehen. Also kein Argument, dass wir keine Strukturen in Gemeinde brauchen. Blödsinn. Die hatten sich nicht vorschriftsmäßig angezogen und gereinigt, wie es üblich war. Und deswegen konnten sie nicht zum Dienst hinzutreten. Also der Erich, sowas sage ich nie. Ne? Erich sagt, Lesen schützt vor Dummheit. Erich ist unser Bibelschullehrer. Es ist wirklich wichtig, dass wir die Bibel kennen und dass wir die Zusammenhänge verstehen. Dann kommen wir hinter das Geheimnis, warum wir tun, was wir tun. Die Bibel wurde zerstört. Tempel wurde zerstört. Und hier gibt es das ist einfach eine Enzyklopädie über die Wichtigkeit des Ortes in Jerusalems, über diesen Tempel. Dass dort der einzige für den Tanach geheiligte Ort ist der Tempelberg in Jerusalem. Dort stand seit seiner Erbauung durch König Salomon vom 10. Jahrhundert von bis zu einer Zerstörung der nachfolgenden babylonischen Gefangenschaft im 6. Jahrhundert der erste in Anschluss und dann der zweite in Anschluss Rückkehr nach Zion bis zu seiner Zerstörung im Jahr 70, dann der zweite Tempel. Also auf diesem Berg, wo Gott seine Gegenwart verheißen hatte, dort musste der Tempel stehen. Und dann kam natürlich Nebukadnezar, zerstörte das ganze Ding und der Tempel lag kaputt rum. Und dann ist natürlich die Frage, nach welchem Plan baute Esra? Und Esra, da steht geschrieben, er baute ihn auf. Und der Plan, der seinem Bau zugrunde lag, war der Plan von Salomon, der sogar festgelegt war. Und auch wieder die ganzen Gefäße, die sie vorher hatten, waren auch wieder da drin. Jetzt fragst du dich, warum erzählst du uns am Sonntagmorgen so viel langweiliges Zeug? Jetzt könnt ihr natürlich frech sagen, weiß ich auch nicht. Nein, doch, weiß ich. Weil wir wissen müssen, dass einer gesagt hat, Jesus Christus, reißt diesen Tempel ab und ich baue ihn in 3 Tage wieder auf. Und wenn du heute in den Davidson Center gehst in Jerusalem, kannst du die alte römische Straße sehen, auf dem diese Steine liegen vom herodianischen Tempel. Der Tempel, der nämlich aus dem Tempel von Esra hervorging, dieser großartige, wunderschöne Tempel. Denn Esra hat ihn gebaut nach den Plänen Salomons, aber der war nicht schön, der war gebaut aus Armut. Und was fehlte, war die Bundeslade, nämlich die Gegenwart Gottes.
Und jeder Tempel, der ohne die Gegenwart Gottes gebaut wird, wird früher oder später zerstört werden. Das gilt auch für Gemeinden. Und Herodes dachte, ich mache mich gut Kind bei den Juden und ich investiere massiv Geld rein. Und dann hat er Tausende und Abertausende Leute arbeiten lassen, viel Geld investiert, um diesen Prunkbau zu bauen. Und die Jünger zeigen den Jesus, sagen, guck mal, wow. Weil man denkt ja, wenn etwas kostbar und besonders toll ist, wird ja Gott besonders angebetet. Nein, Gott wird besonders angebetet, wenn man sich an seine Pläne hält, wenn man ihm gehorsam ist und ihm in seiner Gegenwart begegnet. Und dann sagt Jesus, davon wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Man kann noch sehen, diese Straße der Römer, diese großen Platten, die sind gebrochen, weil so ein tonnenschwerer Quader runtergeschmissen von den Römern eingeschlagen ist und diese Quader durchbrochen hat. Und wie ich das erstmal dastand, mir ist das richtig reingefahren und habe gesagt, so wahrhaftig kommen die Verheißungen Jesus in Erfüllung. Und wenn man sowohl den babylonischen wie auch den die Heilige Schrift der Juden liest, den wie heißt es? Sie haben neben eben der Bibel haben sie auch noch die Schriften Talmud, genau, dank, vielen Dank. Den babylonischen und den Jerusalem Talmud liest, gibt es folgende Geschichte da drin. Diese Zerstörung fand statt im Jahr 70. Im Jahr 30 passierte etwas, was es vorher nie gegeben hat. Die Juden haben nach dieser Überlieferung des Talmud, haben die gesagt, die haben immer einen roten Bauwollfaden eingeklemmt in die Tür des Tempels. Und jedes Mal, wenn der hohe Priester ins Allerheiligste ging und das Volk versöhnt hat, veränderte sich der von purpurrot in weiß. Das hörte auf im Jahr 30. 40 Jahre vor der Zerstörung des Tempels. Das kann man nachlesen. Das ist common knowledge. Interpretieren müsst ihr selbst, was das wohl heißt. Ich deute es, dass es keine Vergebung mehr gab durch die alte Methode, weil der Tempel mit Jesus zerstört wurde. Und dann sagt Jesus, reißt diesen Tempel ab, ich baue ihn in 3 Tage auf. Und was hat Jesus in 3 Tagen aufgebaut? Übrigens, also das kommt gleich noch. Das ist die Skizze, die Hesekiel erstellt hat, unter der Anleitung Gottes. Schrecklich detailliert. Er hat das in dem Jahr erstellt, wo sie alle noch in babylonischer Gefangenschaft waren, bevor Esra und Nehemia losgezogen sind. Aber die haben diesen Tempel nie gebaut. Weil dieser Tempel gar nicht die Beschreibung des alten Tempels mit Salomons war, denn der endete mit dem Verlust der Bundeslade, mit der Gegenwart Gottes. Dieser Tempel spricht von einer neuen Gegenwart Gottes und alle Zeichen deuten darauf hin, dass das die neutestamentliche Gemeinde ist. Als Jesus nun sagte, reißt diesen Tempel ab, ich baue ihn in 3 Tage auf, dann meinte er zum einen seinen Körper. Aber in Wirklichkeit meinte er den geistlichen Bauplan Gottes für die neutestamentliche Gemeinde, die ihren Ursprung in der Auferstehung Jesu Christi hat. Und die wird bildlich beschrieben in Hesekiel 47, 1 bis 12. Und deswegen, wenn wir wissen wollen, wie Gemeinde funktioniert, ist es hilfreich, sich das mal durchzulesen. Es ist natürlich eine prophetische Bildersprache und allein darüber kann man viel sprechen. Und dafür haben wir leider die Zeit nicht miteinander. Im Neuen Testament tritt an die Stelle des alten Tempelgebäudes die Gemeinde der Leib Jesu Christi, der lebendig und heilige Tempel des Herrn, eine Behausung Gottes im Geist. Und warum ist es so wichtig für die Gemeinde Jesu Christi? Weil aus der Gegenwart Gottes, die in unserer Mitte ist, ein Strom ausgeht in diese Welt. Und jeder, der mit diesem Strom in Berührung kommt, wird lebendig. Die Bildsprache von Hesekiel. Der Strom geht hinaus und alles, was er berührt, wird wieder lebendig. Es gibt natürlich Spezialisten, die wollen gerne den Tempel aufbauen. Nur vergessen sie immer, dass sie dann die gesamte Altstadt von Jerusalem abräumen müssen bei der Größe. Wird also nicht sein. Und außerdem ist es sehr schwierig, dass ein Strom auf dem Berg entspringt, obendrauf auf der Spitze. Und ausgerechnet, wer schon mal im Kitron-Tal war, ist ziemlich staubig dort, weil es kein Wasser gibt, dann dort zum Strom wird in 2 Kilometern, dass man nicht mehr durchlaufen kann. Also all diese Dinge sind so prophetisch, dass man vergessen kann, die irgendwie bildlich, irdisch umzusetzen. Und an seinem Stroh, an seinen Ufern wachsen Bäume, die 12-mal im Jahr Früchte tragen, und ihre Blätter dienen als Medizin zur Heilung der Völker. Immer wenn das nicht prophetisch ist. Also wir müssen feststellen, dass die Bibel uns ein Bild liefert für Tempel, für Gemeinde, deren Ursprung ist der genaue Plan Gottes mit den Menschen. Denn genauso wie es einen genauen Plan für die Stiftshütte gab, einen genauen Plan für den Tempel Salomons gab, gibt es einen genauen Plan für die Gemeinde Jesu Christi. Und dieser Plan findet seine Offenbarung, weil der so detailliert ist, durch den Heiligen Geist. Der wird nicht mehr einfach niedergeschrieben und man kann sagen, so musst du es machen oder so musst du es machen, sondern was du machen musst, ist, dass wir als Gemeinde der Gegenwart Gottes Raum geben, damit er in uns die Gestalt prägt, jede Gemeinde einzeln, wie er sie berufen hat, ein Teil des gesamten Tempels Gottes zu werden. Denn der Tempel Gottes umfasst, sagen wir mal, die Evangelikalen, die neue apostolische Gemeinde, vielleicht ein paar, ja, und die Katholiken und die sogar die Freikirchen, ja. Das ist der Tempel Gottes im Neuen Testament. Aber jede Gemeinde hat seinen spezifischen Auftrag. Und jede Gemeinde funktioniert im Kleinen, wie das Ganze im Großen funktionieren sollte, dass in ihrer Mitte die Gegenwart Gottes hofiert wird, ausbricht und in die Stadt kommt. Ups. Ne, zu weit weg ist. Da steht nochmal in das, was der Stephanus sagt, dass eben Gott nicht wohnt in einem Haus, das aus Steinen gebaut ist. Und 1. Petrus steht, lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen zu einem geistlichen Haus, ein heiliges Priestertum, um ein geistliches Schlachtopfer darzubringen, Gott wohlangenehm. Das war zu schnell. Wohlangenehm durch Jesus Christus. Und dann Epheser 19, hier steht es, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen, Gottes Hausgenossen, aufgebaut. Ich weiß nicht, warum das immer weggeht, aber eigentlich letztlich heißt es zu einer Behausung Gottes im Geist. Und dann Epheser 3, 4 bis 6. Ich habe die PowerPoint heute Morgen schnell nochmal überbaut. Wahrscheinlich habe ich da einen Fehler eingebaut. Muss ich erst wieder rausnehmen. Epheser 3, 4 bis 6 ist, befleißigt euch der Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid. Naja. Eigentlich sagt uns die Bibelstellen das, was ich längst gesagt habe. Wir sind berufen, eine neue Behausung Gottes zu bilden. Und es ist entscheidend, wie wir miteinander umgehen. Der Heilige Geist schreckt vor jeder Uneinheit zurück. Vor jeder Rechthaberei nimmt der Heilige Geist Reiß aus. Selbst wenn du im Recht bist. Weil Gottes Ziel ist viel höher, Einheit zu haben, als dass du Recht hast. Geschwister, ich komme aus Gemeindepraxis und ich weiß genau, wie das funktioniert. Wir hatten jetzt ein sehr erschreckendes Erlebnis am letzten Dienstag. Wir haben eine Gebetszeit gehabt und es ging hauptsächlich, die ganze Gemeinde hat gebetet seit einer Woche für jeden Abend für bestimmte Dinge, und an dem Abend ging es um die Verbindung zu Gott, Touching Heaven nennen wir das, wo die Gegenwart Gottes, eben diese verändernde Gegenwart Gottes in unserer Mitte ist. Und dann haben wir eine Gruppe gehabt, die hat gebetet und wir spürten so die Gegenwart Gottes, die war so massiv. Und haben wir gesagt, jetzt gehen wir zu den anderen Gruppen, die für verschiedene anderen Themen gebetet haben, und legen ihnen die Hände auf. Und nachher kam ein sehr glaubwürdiger Mann zu mir und sagt, du, ich bin zu den Worshippern gegangen. Und wie ich dorthin kam, ist mir jede Kraft entwichen. Sag ich, wieso? Keine Ahnung, also ich bin zu den prophetischen Leuten gegangen, denen ist es genauso gegangen. Die haben aber gehört, Geist der Competition, Geist des Wettbewerbes. Und dann hat es bei mir Bingen gemacht. dass die Gegenwart Gottes nicht bereit ist, dahin zu gehen, wenn wir in Competition miteinander sind. Da kannst du jeden Kreis reinnehmen. Es war auch noch eine andere Gruppe, es waren nicht nur die Worship-Leute, es waren auch andere Leute. Und ich glaube, sobald Competition, Wettbewerb unter uns, ist auf eine ungute Art. Es gibt eine gute Art des Wettbewerbs, sich gegenseitig anzuheizen, mehr und besser. Und es gibt eine schlechte Art, sich gegenseitig Heiligkeit, Glauben und Liebe zu Gott abzusprechen, sich gegenseitig klein zu halten, damit man selber glänzt. All diese Dinge, die dürfen nicht in unserer Mitte sein, weil sie die Gegenwart Gottes zurückhalten. Genauso gibt es viele einzelne Aspekte in unserem Leben, die die Gegenwart Gottes bekämpfen. Gott ist perfekt und er möchte, dass wir uns an sein Wort halten. Und Gott wohnt nun mal gemäß Psalm 22, Vers 4, der jetzt eigentlich kommen sollte. Der Neue Testament wohnt Gott wohnt inmitten unserer geistlichen Gemeinschaft. Psalm 22, Vers 4, er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Lobpreis ist Ausdruck von Gemeinschaft. Uns hindert es doch, miteinander Gott anzubeten, wenn wir gegeneinander sind. Das darf nicht sein unter uns. Ja, wie kriegt man das hin? Naja, gehen wir mal davon aus, jeder geht einen Schritt zurück, übt sich in Demut und dann gehen wir wieder einen Schritt aufeinander zu. Versteht ihr, was ich meine? Es ist wirklich wichtig, dass wir das klarkriegen in unserem Herzen. Ist das Problem von Vineyard Speyer. Also ihr habt bestimmt andere Probleme, aber wir haben das, für mich, mir ist es in die Knochen gefahren, aber massiv. Und ich habe gedacht, wow. Vielleicht habt ihr es auch schon mal gemerkt, ihr geht auf eine Gruppe von der Gemeinde zu und ihr habt das Gefühl, die sind exklusiv. Und das meine ich nicht böse. Die meinen das auch nicht böse, denen ist das gar nicht aufgefallen. Wir müssen anfangen zu schauen, dass wir immer inklusiv sind. Da gehört die Kultur der Ehre wieder hin. Ne? Hey, ist so schön, dich kennenzulernen. Es ist toll, dich zu sehen. Dein Gesicht macht mein Leben reicher. Du strahlst mich an und schon ist mein Tag besser. Dieses wirklich Wissen, dass wir einander brauchen und dass es toll ist, dass wir zusammen sind. Und dann gemeinsam die Pläne Gottes für die eigene Gemeinde zu entdecken. Begreifen, was es bedeutet, den Thron Gottes in unserer Mitte aufzurichten, damit der Thron Gottes steht für Gehorsam. Dass der Strom Gottes in unserer Mitte rausgeht. Und ich will jetzt enden mit einer Geschichte. Also ich halte mich kurz, weil ich könnte stundenlang drüber reden und ihr habt die Zeit nicht. Ich habe einen Freund, der heißt Robbie Dawkins. Und der hat folgende Erfahrung gemacht. Er ist ein Vineyard-Pastor gewesen. Also er ist jetzt, er leitet im Moment, ist in einer größeren Vineyard und ist dort zuständig für Power Evangelism und Mission. Und der hatte vorher, erst bis vor drei Jahren, hat er eine Gemeinde geleitet, die heißt Vineyard Aurora, ist in Illinois, in dem gleichen Stadt, wo Chicago die größte Stadt ist mit 14 Millionen und die zweitgrößte Stadt ist Aurora mit 197.000. Ja, USA. Und Robbie Dawkins, der ging mit, war jetzt vor 2 Wochen bei uns, hat uns das erzählt. Er ging mit dem Ansatz dorthin und hat gesagt, John Wimber hat immer gesagt, man kann Gemeinde bauen durch Power Evangelism. Und für ihn war das wichtig. Er hat gesagt, ich möchte das erleben, was es bedeutet, Gemeinde neutestamentlich zu bauen durch Power Evangelism. Das war sein Ansatz. Und da ist er nach Aurora gegangen und Aurora war die schlimmste Stadt Illinois. Das heißt, die mit der höchsten Mordrate. Es war normal, dass jeden Tag mindestens ein Mensch ermordet wurde. Die hatten 4-mal so viel Morde wie Chicago mit 14 Millionen. Okay? Also, und er zog auch noch in das Gangviertel. Und fing einfach an, diesen Strom Gottes aus der Gegenwart Gottes hinauszubringen auf die Straße. Und niemand erzählt, dass das einfach war und niemand erzählt, dass das ungefährlich war. Aber jedes Mal, wenn sie rausgingen, fingen an, Leute sich zu bekehren. Das letzte Jahr, 2013, war das erste Jahr, dass es keinen einzigen Mord mehr in dieser Stadt gab. Nicht einen. Sie haben einen Feiertag eingeführt in diesem Distrikt. Das ist der Feiertag der Vineyard Aurora. Das ist offiziell anerkannter Feiertag. An dem Tag gedenken sie dieser Gemeinde. Robert Dawkins ging regelmäßig schon zum Polizeichef, hat jede Woche für den gebetet, ihm die Hände aufgelegt, das war es aber nicht. Sondern die schlimmsten Gangsterbosse haben sich auf der Straße für Jesus entschieden. Die sind zum Teil deswegen in den Knast gegangen, haben zu den 6 Morden, für die sie angeklagt waren, noch die anderen 6 gestanden. Der eine hatte den Beinamen Hitler, weil er so grausam war. Und der entscheidet sich im Gefängnis für Jesus. Durch die Liebe Jesu, durch die Kraft Gottes. Und ist heute ein glühendes Kind Gottes, ein strahlender Christ im Hochsicherheitstrakt der Mörder in diesem Staat. Wenn der Strom Gottes in die Wüste geht und die Menschen berührt, die tot sind, werden sie wieder lebendig. Völlig egal. Was mich besonders berührt hat, war, wie er erzählt hat, er ist zu dem Hitler gegangen und hat gesagt, ich will dir nur eine Sache sagen. Er ist ins Gefängnis gegangen, obwohl der ihn umbringen wollte, weil er vorher seine Prostituierte zu Jesus geführt hatte. Es gab halt da Konflikte. Ist ins Gefängnis gegangen, hat mit ihm gesprochen und hat gesagt, ich möchte dir sagen, dass Jesus dich so unendlich liebt. Und er sagte denen, pass auf, du kannst es allen Leuten erzählen, aber nicht mir. Ich bin schlimmer, als du dir in deinen kühnsten, schlimmsten Träumen vorstellen kannst. Für mich kann das nicht gelten. Und dann sagt er, es gilt gerade für dich. Und es gab da noch eine längere Geschichte, aber der hat sich wirklich bekehrt und hat geweint wie ein kleines Kind. Und der Robby hatte Angst, hat gesagt, wenn du jetzt so weich bist, bringen die dich im Gefängnis um. Und dann sagt er, ja und? Wenn Jesus für mich gestorben ist, für einen Mensch wie mich, warum darf mich das nicht mein Leben kosten? Dieser Strom Gottes, der zu den Menschen geht, aus ihrer Aussichtslosigkeit, aus ihrer Ängstlichkeit, aus ihrer Verlassenheit, aus ihrem, wo sie sich in Sünde festgefressen haben, sei es Ehebruch, sei es Verbrechen jeder Art, sei es fürchterliche Zwänge und Ängste. Dieser Strom Gottes entspringt hier in der Vineyard Aachen, mitten in eurer Gemeinschaft. Und er will raus zu den Menschen. Nicht kompliziert, nicht schwierig. Auf unterschiedliche Art und Weise. Wichtig ist, dass der Strom dorthin kommt. Nicht jeder kann Power Evangelism. Manche haben keinen Zugang dazu. Ist jetzt nicht die Methode. Aber es ist eine Methode. Manchmal ist es einfach nur Barmherzigkeit. Wir müssen verstehen, Gott hat eine Absicht mit jeder Gemeinde. In seinen Augen ist jede Gemeinde heilig. Und er will in ihrer Mitte sein, damit seine Gegenwart zu den Menschen kommt.